Hallo Holger. Mensch, Junge, 20 Jahre ist deine Agentur jetzt schon alt und wir sind schon 10 Jahre Partner. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich darauf bin. Alles Gute.
Moin, liebe Leute. Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten 2 Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Minuten gern noch länger. Heute mit meinem guten Freund und lieben Partner Frank Schmidt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich würde dich einmal ganz kurz den Gästen, unseren Zuhörern vorstellen. Wir haben ja hunderte von Menschen, die wahnsinnig daran interessiert sind, was so Nest One und seine Partner alle machen. Daher freue ich mich ganz besonders, dass wir auch unsere Partner hier vorstellen können. Frank Schmidt, seit 10 Jahren, seit 2010 unser Geschäftspartner, kümmert sich in erster Linie um strategische und auch ja unternehmensstrategische Fragestellungen. Selber Unternehmer, selber Agentur, Gründer. Und schön, dass du da bist, Frank. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Am besten ist natürlich, man fängt ganz, ganz am Anfang an. Wobei, ich würde dich jetzt ungern fragen, was du an deinem 20. Geburtstag gemacht hast. Selbst ich wüsste es nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich hatte mit Nils Behrens darüber gesprochen. Es könnte auch rein aus unserer Positionierung, dass wir stark in Richtung Gesundheit und Nachhaltigkeit versuchen zu gehen, etwas schwierig werden. Also Spaß beiseite. Weißt du denn noch, wie und wo wir uns kennengelernt haben? Erinnerst du dich daran noch? Das ist ja gute 10, 12 Jahre her, würde ich sagen.
Natürlich kann ich mich sehr gut dran erinnern. Vor 10 Jahren haben wir uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie könnte denn ein Netzwerk für emotionale Markenführung aussehen, für Emotional Brand Building, wie wir das sagen. Und in dem Kontext haben wir sehr proaktiv nach Partnern gesucht. Und in diesem Kontext hat uns Thorsten König, auch ein Partner von uns im Netzwerk, vorgestellt. Und das war, glaube ich, lieber auf den ersten Blick und seitdem sind wir enge Partner.
Weil ich mich, ja, ich erinnere mich auch noch, es war toll, es war im Bayerischen Hof, es war im Traderwix bei alkoholfreien Getränken und asiatischen Speisen und wir waren noch beim freundlichen Sie die ersten Wochen, glaube ich. Das war aber Usus. Ist das so ein bisschen die Geschichte, auch deine Geschichte aus der Historie von Mercedes kommt, dass man am Anfang doch noch eine vielleicht nicht agenturübliche, sondern eher beratend und sagen wir mal ja strategisch beratend übliche Umgangsform hat mit den Menschen? Oder wie ist das zu erklären?
Ich glaube, das hängt immer ein bisschen von den einzelnen Personen ab. Aber es ist tatsächlich so, einer meiner wichtigsten Kunden in meinem gesamten Berufsleben, für den ich über 20 Jahre gearbeitet habe, Grafitzum von Mercedes-Benz, den habe ich gesiezt oder wir haben uns gesiezt bis zum letzten Tag, bis er in Rente gegangen ist. Obwohl wir mittlerweile natürlich ein so enges Verhältnis hatten, dass wir uns jederzeit hätten auch duzen können. Aber Graf Fitzdum wollte lieber das Sie und hat aber unmittelbar nach der Rente mir dann das Du angeboten.
Ich finde es auch ganz mal, abgesehen davon, manchmal gar nicht schlecht, eine gewisse Distanz zu haben. Es gibt ja beim Golf, was ich selber nicht spiele, und ich glaube, du, soweit ich weiß, auch nicht, das Tagesdu, das finde ich dann ja noch skurriler, dass man sich auf so einer Ebene trifft und sagt, wir haben jetzt das Tagesdu, dann dreht man sich um und sieht sich wieder. Aber glaub mir, es gab schon Situationen in den letzten 20 Jahren, wo ich mir manchmal gewünscht habe, den Satz zu sagen, könnten wir nicht wieder zum höflichen Sie übergehen, sowohl auf Partner als auch, also Partner im Sinne von Dienstleister, Geschäftspartner oder auch Kundenseite, weiß ich, wie dir das gegangen ist. Manchmal ist die Distanz doch ganz hilfreich.
Ich habe da noch eine kleine Anekdote aus meinem Werdegang. Als ich als ganz junger Manager meine erste Mitarbeiterin bekommen habe, haben wir gut und sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Am Anfang haben wir uns gesiezt und irgendwann haben wir dann angefangen, uns zu duzen. Und als auf einmal das Du da war, im Raum stand, hat sich das Verhältnis vollständig verändert. Und das ist dann am Schluss auch gar nicht gut ausgegangen. Also das war mein erstes Führungserlebnis, der Übergang von einem Sie zu einem Du, und es war kein positives Erlebnis.
Ich glaube auch, wir diskutieren ja grundsätzlich auch in der heutigen Zeit sowohl als Partner als auch als Unternehmer das Thema New Work. Wir reden über verschiedene Modelle und am Ende des Tages ist das Wort Respekt vielleicht auch so eine kleine Hommage an die 90er. Da würde ich gleich noch einmal drauf zurückspringen. Aber hat Respekt was mit dem Sie zu tun? Ich weiß es nicht. Hat das was damit zu tun, wenn sich etwas ändert in einer Führungsposition? Position vielleicht schon. Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass sobald es eine eine distanzlose Nähe geht, gibt es schon öfter Probleme. Ich glaube, das ist auch das, was deine Erfahrung da sagt. Das gilt natürlich sowohl für Mitarbeiter als aber auch auf der Kundenseite für uns als Dienstleister. Vielleicht das mal als Anlass genommen, um zurückzuspringen in die 90er, vielleicht sogar davor. Erzähl unseren Hörern noch einmal, wie man so schön sagt, in unserer Werbersprache, in der Nutshell, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie ging es los mit deiner beruflichen Tätigkeit? Und dann die Kernfrage, drei Fragen in einer, wann und warum hast du dich selbstständig gemacht?
Ja, du wirst dich wundern, welchen Grund ich gleich für meine Selbstständigkeit erzählen werde. Aber vorab, ich bin Volkswirt und habe nach meinem Studium als erstes bei Nielsen gearbeitet. Noch ganz klassisch ein Trainee-Programm gemacht, eine sehr interessante Schule für mich war, in so einem amerikanischen Unternehmen zu arbeiten. Weil die haben wirklich damals noch das Hire-and-Fire-Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Das hieß, sie haben 40 Trainees eingestellt mit der Zielsetzung, am Jahresende 2 zu übernehmen. Das heißt, jeden Freitag hatten wir eine Stresspräsentation und jeden Montag fehlte einer von uns. Es war ein ganz spannendes Modell. Ich habe es dann am Schluss irgendwie geschafft und habe aber dann aus meinem eigenen Antrieb heraus gesagt, ich möchte doch lieber in einem anderen Unternehmen arbeiten und bin dann zur AEG gegangen. Die gab es damals noch.
Aus Erfahrung gut.
Aus Erfahrung gut. Die gehörten aber schon zum Daimler-Konzern. Und ich habe dort bei der AEG selber gearbeitet, aber auch in Personalunion bei der eigenen Tochter der AEG und von Daimler bei der Davis Marketing Service GmbH. Und in dieser Funktion habe ich dann auch den Motorsport-Etat von Mercedes-Benz betreut. Damals war das noch die Sportwagen-Weltmeisterschaft und für Formel 1 kam später, aber Michael Schumacher zum Beispiel war schon da. Und irgendwann bin ich dann halt von Mercedes gefragt worden, ob ich nicht nach Stuttgart wechseln will. Und dort Hauptabteilungsleiter für Sportmarketing und Produkt-PR zu werden. Heißt auf gut Deutsch, Motorsport weltweit, das Engagement, alle Sponsoring-Aktivitäten. In dem Jahr ist Deutschland zum Beispiel Weltmeister geworden im Fußball. Und Product Placement, was auch ein ganz interessantes.
Das kann ja nur 1990 gewesen sein.
Kann nur 1990 gewesen sein. Daran erkennt man, dass ich schon eine längere Berufserfahrung habe.
Ja.
Ja, und warum habe ich mich selbstständig gemacht? Weil ich hatte da wirklich einen traumhaften Job. Ich hatte aber tatsächlich private Gründe, wieder aus Stuttgart weggehen zu müssen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 2 kleine Kinder und wir haben eigentlich gedacht, wir ziehen allesamt nach Stuttgart. Und durch private Umstände in der Familie konnte halt meine Frau nicht mit nach Stuttgart kommen. Und deswegen haben wir ein Wochenende geführt. Und der erste Satz, den meine Tochter gesagt hat, war, wo ist Papa? Der erste zusammenhängende Satz. Und das war dann Grund genug, mal drüber nachzudenken, ob das ein gutes Familien- und Berufsmodell ist. Und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen mit der Agentur Schmidt und Kaiser. Oliver Kaiser, mein Partner, deutlich jünger als ich zu dem Zeitpunkt, aber wir zusammen haben uns mit dem ganzen Thema Alternative Communication auseinandergesetzt. Zu dem Zeitpunkt war das eine sehr frühe Phase, sich außerhalb der Klassenwerbung mit Kommunikation zu beschäftigen, aber im Nachhinein hat sich das als sehr erfolgsversprechend herausgestellt.
Ja, absolut. Wir haben aus dieser Zeit lustigerweise auch spannende gemeinsame Kontakte, wobei du, ich nenne den Namen jetzt damals aus anderer oder aus früheren Kontakten schon unseren heutigen Beirat ist ja quasi Manfred Schüller schon kennengelernt hast, damals auf der Seite der eben angesprochenen Werbung. Damals war ja die Werbung sozusagen der Herrscher aller Reusen mit 30 Sekunden und vielleicht noch einem 18-Eintel-Plakat wurde Kommunikation gemacht. Die 90er gelten ja sowieso als die goldenen Jahre der Werbung, die 20s der Werbung. Gib mal so 3 Beispiele, was ging denn damals im Bereich alternative Kommunikation? Ich war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich zwar nicht mehr Hemd und Hose in einem Stück getragen, aber habe, glaube ich, Nirvana gehört und bin noch auf dem Motorroller unterwegs gewesen. Trotzdem sind die 90er ja prägend für ganz viel Kommunikative, für ganz viel Dinge, die heute absolut zum Usus gehören. Ich gebe immer ein Beispiel, das finde ich ganz spannend. Seit Ende der 90er, ich so in diese Branche reingerutscht bin, galt das Thema Dialog und Direktwerbung so als, man sagt das jetzt ganz despektierlich, der Pestkeller. Und wenn ich heute zum Beispiel keinen Dialog mit meinem Kunden führe, ist ja sudden death. Das geht in der Kommunikation nicht. Also was sind die goldenen 90er für dich gewesen im Bereich Emotional Brand Building, Alternative Communication?
Also erstmal, das waren ganz spannende Zeiten und die waren vollständig anders als heute. Heute ist das ja auch alles viel mehr Einkaufs- und Pitch-getrieben. Das war damals noch nicht so. Wenn du Agency of the Record warst von einem Kunden, dann durftest du auch mal ein Jahr lang mit geregelten Einnahmen planen und musstest nicht ständig von Pitch zu Pitch wandern. Die Pestkeller, das Wort habe ich noch nie gehört. Also ich kenne das immer noch unter dem Wort Below the Line. Aber auch der Begriff war schon nicht äußerst positiv besetzt. Deswegen haben wir das ja dann auch Alternative Communication genannt. Und es stimmt schon, also es war natürlich das Primat der klassischen Werbung und die Springer Kobis dieser Welt, die waren natürlich auf einem anderen Stern, so kann man das formulieren. Nichtsdestotrotz haben wir uns sehr gut verstanden und wir haben auch sehr viele gemeinsame Kunden gehabt, ob das jetzt Mercedes war oder die Telekom. Und Springer Kobi hat halt die klasse Werbung gemacht und wann immer es Alternative wurde, und Alternative ist ja ein weiter Begriff, sind wir dazu gekommen und wir mussten unsere Instrumente natürlich wesentlich intensiver auch erläutern und erklären. Das führte dann relativ schnell dazu, dass wir auch ein sehr starkes strategisches Element in der Agentur hatten, das dann unter Umständen vielleicht dann auch mal die Reihenfolge der Bedeutung verändert hat im Laufe der Zeit.
Was war denn der in diesem Kontext der das Bedeutendste, was du vielleicht an Plattformen, an Ideen, an ja, Themen, die bis heute Bestand haben, in dieser Zeit entwickelt hast? Ich habe da was ganz Besonderes im Kopf. Wir sprachen neulich drüber. Vielleicht kannst du da, weil ich glaube, das ist auch zeitgemäßer denn je dort. Das Thema heute ist es der Purpose. Jeder macht Purpose. Was war denn vielleicht auch das, ja, es ist ein NGO, das Purpose-getriebenste. Was war das Thema, wo du sagen kannst, aus dieser Zeit, aus Schmidt und Kaiser, haben wir das entwickelt, was bis heute Bestand und was vielleicht auch einen globalen Impact hatte?
Oh, wir haben Gott sei Dank über die 20 Jahre, die es Schmidt und Kaiser gab, sehr, sehr viele interessante Projekte entwickeln dürfen mit unseren Kunden gemeinsam. Besonders stolz bin ich auf die europaweite Einführung der A-Klasse von Mercedes-Benz, weil das war ein spannendes, hochkomplexes Kommunikationsprojekt, wo so viele verschiedene Instrumente zusammengespielt haben und Kanäle und Storytelling und Branded Entertainment und alles ineinander greifen musste. Und dafür haben wir dann auch nachher den Saphir Effi bekommen. Das ist, glaube ich, ein riesengroßes Projekt, was uns bis zum heutigen Tag mit Stolz erfüllen darf. Das, was du meintest, glaube ich, ist der Laureus World Sports Award, den der eine oder andere vielleicht kennen mag. Das ist ein ganz verrücktes Projekt. Da kam der Vorstand, der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende, Herr Schremp von Daimler, und der Inhaber von Richemont auf mich zu und haben gesagt: Schmidt, wir wollen einen Oscar im Sport.
Das ist schon mal eine Ansage.
Das war das Briefing. Das ist nichts anderes. Man hat damals tatsächlich schon angefangen, in Lifestyle-Plattformen zu denken. Eigene Lifestyle-Plattformen für Marken. Das waren so die Beginne. Und entsprechend spärlich waren die Briefings. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Wir haben es gut gefunden, weil wir durften uns natürlich ausleben in unserer Denke. Und haben tatsächlich dann mit dem Laureus World Sports Award einen Oscar im Sport entwickelt. Hinter dem aber ein ernsthafter und wirklich ein Purpose-Anspruch lag. Wir haben eine Stiftung gegründet, also nicht wir als Agentur, sondern wir durften unseren Kunden helfen, eine Stiftung zu gründen. Und mittlerweile gibt es da viele von, über die ganze Welt verteilt, die heißt Sports for Good. Und da geht es darum, dass Unternehmen helfen, dass Kindern mit dem Medium Sport ein besseres Leben bekommen. Und das ist ein riesengroßes Projekt, ein weltweites Projekt mittlerweile. Und das hat auch gezeigt, wie integrierte Kommunikation auf allen Ebenen funktionieren kann. Von der Fernsehproduktion einer Live-Gala bis hin zur täglichen Stiftungsarbeit vor Ort. Also ein sehr spannendes Thema, das es bis heute auch noch gibt.
Quasi eine Steilvorlage zum Thema Globalisierung auf der einen, aber auch zum Thema Netzwerk auf der anderen. Ihr habt dann ja relativ schnell, ich glaube es war 2001, also schnell, aber ein paar Jahre nach Gründung, ein globales Netzwerk aus dem nationalen Netzwerk gemacht. Ihr habt relativ schnell mit der Radiate Group dann angefangen, man würde das fast skalieren nennen, aber das Thema alternative Kommunikation, eben vielleicht auch gerade, weil es so viel mehr bot als die klassische Werbung, groß und international auszurollen durch die Kunden, die meines Wissens nach eigentlich fast ausschließlich aus Deutschland kamen, aber international agiert haben. Vielleicht Coca-Cola kommt jetzt nicht zwingend aus Deutschland, aber nehmen wir die Allianz, nehmen wir die Telekom, nehmen wir Daimler, Mercedes und wie sie alle heißen, mit den entsprechenden Marken. Warum die Internationalisierung? Und gleich zwei Fragen. Warum die Internationalisierung? Mit welchem Ziel? Und vielleicht auch angeschlossen, ich will gar nicht auf die Tube drücken, wir haben genug Zeit, aber wieso ist man in Deutschland immer so unterwegs, dass es am Ende des Tages die Briten und die Japaner und die Amis gibt, aber es gibt eigentlich keine wirklich relevante deutsche globale Holding, aus der etwas entstanden ist. Wieso habt ihr nicht eine deutsche Holding gemacht?
Die haben wir tatsächlich zuerst gehabt, die deutsche Holding, und haben die dann eskaliert international. Aber vielleicht vom Anfang an, mein Partner Oliver und ich, wir haben ein Ritual gehabt. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, sind wir nach Hamburg gefahren.
Schönste Stadt der Welt.
Und haben ein, zwei Tage sehr intensiv das Jahr Revue passieren lassen und die Zukunft geplant und einen Tag Reeperbahn. Das war immer unser Ritual jedes Jahr und das haben wir viele Jahre gemacht, 15 Jahre vielleicht. Und im Jahr 2000 und auch dieses Projekt Laureus hat uns doch sehr geprägt und im Jahr 2000 haben wir dann in Hamburg gesessen und haben gesagt, okay, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Wir sind ziemlich erfolgreich, wir dürfen für 8 der Top 10 DAX-Unternehmen arbeiten im Bereich der alternativen Kommunikation. Da haben wir uns auch etabliert neben den klassischen Agenturen. Aber wir arbeiten ja für unsere Kunden in Branchen wie Sport, Kultur, Fashion etc., die enden ja nicht an den Grenzen von Deutschland. Und wir waren zu dem Zeitpunkt schon zwar schwerpunktmäßig, das stimmt schon, für deutsche Firmen tätig, aber in über 30 Ländern.
Exakt.
Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das muss doch gar nicht an den Grenzen von Deutschland aufhören. Und vor allem können wir das ja auch für andere Kunden in Deutschland machen. Und dann haben wir das weitergesponnen und dabei ist uns dann nochmal aufgefallen, dass es da eine Agentur in Amerika gibt, die heißt GMA. Und das ist die Brand Experience, damals war das die Brand Experience Agentur von Mercedes-Benz. Und die haben im Prinzip das, was Schmidt und Kaiser in Deutschland für deutsche Firmen gemacht hat, in Amerika für amerikanische Firmen gemacht. Und mit dem haben wir uns mal zusammengesetzt und der wollte gerne die Welt erobern von Amerika aus und wir wollten gerne die Welt erobern von Deutschland aus. Und dann haben wir uns zusammengetan und gesagt, okay, wir gründen ein internationales Netzwerk, die amerikanische Säule mit GMA. Die waren viermal so groß wie wir, so wie Amerika viermal so groß ist wie Deutschland, aber haben im Prinzip dasselbe gemacht. Und wir halt eben, Schmidt und Kaiser halt eben von Deutschland. Und dann haben wir uns mit Omnicom zusammengetan. Das war das Netzwerk im Hintergrund. Und so ist das Radiate-Netzwerk gegründet worden, das am Schluss, als wir da ausgestiegen sind, 45 Agenturen weltweit umfasste. Und die haben alle in irgendeiner Form was mit Emotional Brand Building zu tun gehabt.
Wahnsinnig spannend. Ich möchte übrigens auch, wo ich von unserem Freund Manfred erwähnte, nicht erwähnen lassen, dass die Franzosen natürlich auch ein internationales Netzwerk mit Publicis haben. Ich habe sie eben verschluckt. Ich habe gesagt, die Briten, die Amis und die Japaner, die Franzosen haben es auch. Nur aus Deutschland kommt kein internationales Agentur. Das fällt mir gerade so ein, als kleine Randnotiz.
Ja, das stimmt natürlich, aber diese Netzwerke haben tatsächlich, zumindest damals, vollständig unterschiedliche Philosophien gehabt. Und als wir uns überlegt haben, wir wollen ein globales Netzwerk bauen und wir brauchen dafür so ein großes Netzwerk im Hintergrund, haben wir uns schon genau angeschaut. Gehen wir mit Omnicom, gehen wir mit Interpublic, mit WPP oder Publicis. Und wir haben uns damals deshalb für Omnicom entschieden, weil die eigentlich nur eine Finanzholding sind.
Okay, und nicht operativ
genau,
in die
Units. Und solange die Firma gut läuft, die Agentur gut läuft, lassen die sich auch in Ruhe. Die wollen quartalsmäßig, müssen die am Aktienmarkt berichten, dass alles gut läuft und dass sie auch extern wachsen, deswegen kaufen sie Agenturen auf. Aber den erfolgreichen Unternehmer lassen sie halbwegs in Ruhe. Es gibt andere Philosophien, die viel strenger führen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nennen will. Wir haben uns für Omnicom entschieden und das beantwortet auch so ein bisschen die Frage mit den großen Netzwerken. Ich weiß gar nicht, ob das noch zeitgemäß heute ist. Ich glaube, heute braucht Kommunikation viel agilere und schnellere und flexiblere Strukturen als ein Netzwerk und Kunden bauen sich ihre eigenen Powerhäuser und wählen die Best-in-Class-Agenturen aus und erwarten dann zwangsläufig von den Agenturen, dass sie wie ein Netzwerk arbeiten. Also es ist eine Art agiles Zusammenarbeiten dann an der Stelle. Aber im Prinzip sind diese amerikanischen Netzwerke Finanzholdings, die sind einfach viel stärker Entrepreneure als wir, das merkt man ja auch im Digitalbereich. Wir haben ja auch kein deutsches Facebook, kein deutsches oder kein europäisches Instagram oder sowas. Insofern ist das alles eher finanzgetrieben gewesen aus meiner Sicht.
ich war jetzt nie ein riesen StudiVZ-Fan, aber es war mal kurz davor vom deutschen Facebook. Und ich glaube, da gab es einen Deal, da würden sich einige Leute heute immer noch ärgern, die sie nicht mit Facebook gemacht haben, also soweit ich das weiß. Vielleicht aber eine, also drei Steilvorlagen zur Überleitung zu unserer gemeinsamen, zur jetzigen Situation, zu unserem Netzwerk, zu dem, was du dann nach dem Ausstieg, den du eben schon kurz beschrieben hast, wieder gegründet, ins Leben gerufen hast, mit Partnern, die zum Teil neu gegründet und mit Partnern wie uns, die dann dazugekommen sind. Wir hatten damals schon einen ja, 10-jährigen Track Record als Agentur, haben uns aber kennengelernt und fanden es von Anfang an spannend, Teil dieses Ledavi Networks zu werden, was du dann nach Ausstieg und einer kreativen, gar nicht Pause, aber sagen wir mal einer Sortierung und auch dem, was du eben ansprachst, den Vor- und Nachteilen abwägen, ins Leben gerufen, was bis heute bestand und wo ich wahnsinnig froh bin, dass wir dort Teil sind und es auch gemeinsam weiter ausbauen dürfen, weil es eben die Vorteile eines Netzwerks und nicht die Nachteile sozusagen fokussiert. Vielleicht dazu nochmal zwei Sätze. Was ist Ledavi? Was ist das Ledavi Network? Wie stellen wir uns auf?
Ja, vielleicht, also die Pause, von der du sprachst, sowas nennt man dann Wettbewerbsverbot.
Also, positiv formuliert, eine Pause.
Ja, also wir haben dann zum Abschluss von dieser Radiate-Reise haben wir natürlich unsere Firma an Omnicom verkauft. Das war von Anfang an immer so geplant. Und wir haben dann ein Jahr lang Wettbewerbsverbot gehabt. Aber wir sind im Positivsten mit Omnicom auseinandergegangen. Und die Omnicom-Leute haben zu uns gesagt, naja, wenn wir euch irgendwie nicht halten können, macht doch einfach eine Second Round. Und wir haben gar nicht verstanden, was die meinten. Und dann haben sie uns erklärt, naja, wir suchen immer Unternehmer, die in der Lage sind, etwas aufzubauen, wo wir dann mit einsteigen können, weil wir haben auch diesen Druck des externen Wachstums. Und macht doch eine Second Round und gründet doch nochmal ein Netzwerk. Das war nach dem Verkauf gar nicht unsere Grundidee zunächst. Aber wir haben in dem Jahr Wettbewerbsverbot dann tatsächlich mal darüber nachgedacht. Und dann kam auch der eine oder andere Kunde wieder auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr nicht doch nochmal etc. Und dann haben wir gesagt, ja, schon, aber in einem anderen Konzept. Und dieses Konzept war halt Ledavi Network. Ledavi leitet sich von Leonardo da Vinci ab, weil der eine der Menschen in der Menschheitsgeschichte sind, der Strategie, Kreation und Exekution in einer Person vereint, was man ja selber sehr selten findet in einer Person, wobei wir aber glauben, dass eine Agentur heutzutage das zumindest mal in ihrer DNA fest verankert haben muss. Und natürlich die Konzentration weiterhin auf Emotional Brand Building. Emotionen werden immer wichtiger, das wissen wir alle auch aus dem Neuromarketing. Und insofern haben wir gesagt, das ist schon gut und richtig, was wir auch damals gemacht haben, aber das muss heute natürlich neu interpretiert werden. Heute gibt es ganz andere Instrumente, heute wird vollständig anders gearbeitet, die Verbraucher denken und ticken anders. Und so war die Idee Ledavi Network Emotional Brand Building gefunden, mal so formuliert. Und dann haben wir natürlich überlegt, wer passt denn da am besten rein und was ist denn das Grundkonzept? Und du hast es gerade richtig gesagt, das Grundkonzept war, lass uns doch versuchen, ein Netzwerk zu bauen, das aus den Netzwerkvorteilen lebt, ohne dass man die Nachteile eines großen amerikanischen Netzwerkes mit ins Spiel reinbringen muss. Nachteile wie zum Beispiel Reporting-Pflichten und Financials und was da auch alles so die Nachteile sein können. Und insofern sind wir ganz gezielt auf einzelne Unternehmer zugegangen, wo wir gedacht haben, die passen komplementär zu dem, was wir denn so machen. Und das war eine Marke, Erlebnis, Architektur, passt da perfekt rein und hat eine Facette, die wir bisher in dieser Form, in dieser Deutlichkeit auch so nicht abbilden konnten. Genauso wie eine Product Placement Agentur oder eine Musikagentur. Und so ist dieses Netzwerk entstanden und ist einerseits ein inhaltlich-synergetisches Netzwerk und andererseits aber auch ein Nährboden für junge Unternehmer, die sich schon selbstständig machen wollen, aber vielleicht auch nicht alleine sein wollen. Und ich nenne das immer Ledavi Network ist ein unternehmerischer Nährboden, wo Partner sehr eigenständig, aber dann doch als Schwestern und Brüder miteinander arbeiten können.
Absolut, ich sehe das genauso hier bei uns. Hier sind ja auch gemeinsam 1, 2, 3 unternehmerische Ideen entstanden. Aber ich möchte nochmal sagen, ich wäre großer Fan davon, Excel-Tabellen zu machen und die jede Woche nach London zu schicken. Nicht. Das ist, glaube ich, bei allem Unternehmertum nicht das, was ich mache. Ich erzähle diese Anekdote auch immer gerne. Es ist ja nun so, dass ich auch versucht habe, ich sage das bewusst, zu studieren, dass ich auch in einem Lebenslauf, wenn ich ihn dann schreibe, da steht nach dem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Klammer auf, wahrscheinlich nicht mal, nein, mit Sicherheit keinen Schein gemacht, auf einmal werden Dinge wie ja Finanzbuchhaltung werden so Teile, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, schon sehr plastisch und spannend. Also ich finde das schon eine wahnsinnig wichtige Komponente und auch das verbindet uns ja unsere Arbeit. Trotzdem finde ich Planzahlen schwierig, weil am Ende des Tages rechnen wir als Unternehmer mit dem Ist-Case und ich kann mir hinten einen Hockeystick ranbauen, wie ich will. Am Ende ist es so, wie es ist. Und da finde ich die Reporting-Tabellen, die ich kenne, immer ganz spannend. Vielleicht noch, bevor wir auf die unternehmerische Perspektive, da möchte ich gerne noch 2, 3 Fragen zustellen, kommen noch mal 2, 3 Anekdoten zu den letzten 10 Jahren der Ledavi Network und Nest One Zusammenarbeit. Ich erinnere mich ganz besonders an 3 Dinge. Das erste ist das Thema Neuromarketing. Da haben wir uns ja eine Netzwerk-Rosskur verpasst und jedes Unternehmen und alles auf Neuromarketing getrimmt. Damit haben wir offene Türen eingerannt und sind aber auch gegen Wände gelaufen. Ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen darauf gekriegt von Pütting, lass mich mit der Hirnforschung in Ruhe, ich will bunte Bilder sehen. Ich überspitze das mal ein bisschen so, wow, spannend, endlich verstehe ich, warum meine Zielgruppe so reagiert, wie sie reagiert. Das Thema Neuromarketing habe ich mitgeschnitten. Dann eine lustige, aber auch spannende und strategisch für uns wahnsinnig wichtige Verbindung. Die 2. Einführung der A-Klasse, nämlich die New Generation Compact Cars im Jahr 2012 für Mercedes-Benz, auch in diesem Fall europaweit, eine eigentlich Reminiszenz an euer Riesenprojekt ich glaube, es war in der Nähe von Mailand. In diesem Fall war es transeuropäisch in verschiedenen Destinationen. Und drittens die Fashion Week. Das waren so die Dinge, die mich an dieser gemeinsamen Zeit extrem geprägt haben. Wie geht's dir? Geht's dir genauso? Das waren so meine Momente, wo wir gesagt haben, wow, so funktioniert das Netzwerk echt gut.
Ja, Neuromarketing ist ein spannendes Wort, weil es die Geister wirklich spaltet. Anders kann man das gar nicht sagen. Aber wir waren immer so, auch damals, als wir eben über Below the Line geredet haben. Wir haben halt versucht, Below the Line strategisch einzusetzen. Und wenn man versucht, Strategie und Kreation und Umsetzung und das ist ja der Purpose von Ledavi, gemeinsam unter einen Hut zu bringen, dann muss man sich mit solchen Themen auseinandersetzen, dann muss man sich mit Werbewirken auseinandersetzen und da hat die Hirnforschung halt substanziell und dramatisch neue Erkenntnisse gebracht. Und damit haben wir uns sehr, sehr früh beschäftigt. Das liegt auch daran, wenn wir früher über Sponsoring mit Kunden geredet haben, dann mussten wir denen immer erklären, wie funktioniert eigentlich Sponsoring. Und wenn man das macht, dann ist man mitten in der Werbewirkungsforschung, dann ist man mitten in der Hirnforschung und die Dinge, die kommen jetzt alle noch viel stärker hoch wieder. Und deshalb sind wir nach wie vor sehr stark dem Thema Neuromarketing verhaftet, eigentlich mehr denn je. Aber du hast schon recht, als wir vor 10 Jahren uns allen das quasi als Überbau gegeben haben, das war eine Rosskur, mussten wir ja auch jeden Mitarbeiter mitnehmen. Heute sind viele Dinge selbstverständlich und man muss natürlich in der Alltagsarbeit dafür sorgen, dass das nicht zu verkopft daherkommt und zu wissenschaftlich, sondern der Kunde will wissen, was ihm das bringt, wenn man solche Ansätze benutzt.
Exakt. Auf den Punkt. Und das Thema, also Neuromarketing wird uns gerade auch in der heutigen in dem Messbarkeitswahnsinn definitiv weiter begleiten. Wie sieht's aus mit den Projekten? Unsere Fashion Week, glaube ich, war das lifestyleigste, was man ich glaube, es waren am Ende 6 Jahre allein in Berlin, was man erleben durfte mit verschiedenen Produktvorstellungen, mit den Temperamenten, die große Zeit der Mode in Berlin, als es noch ernsthaft 7-stellige Etats von Marken gab für Fashion-Shows, die dann leider hinten raus auch wieder anderen Dynamiken, wie zum Beispiel, ich nehme immer schön die Analogie, am Anfang saß die Chefredakteurin Frau Arp mal als Beispiel in der ersten Reihe und bei der letzten Fashion Week, die wir gemeinsam begleitet haben, war es dann ein Blogger mit pinken Haaren, den im Zweifelsfall zwar jemand kannte, aber nicht alle. Das ist auch in Ordnung so, aber auch da gab es ja einen Wandel. Also Fashion Week vielleicht nochmal in a nutshell und das Thema A-Klasse. Ich glaube, das wäre nochmal ganz schön wir müssen auch ein bisschen Inhaltlichkeit hier für unsere gemeinsame Arbeit auf die Spur bringen.
Naja, das Fashion Week geht zurück auf ein Konzept, das wir unter der Leitidee Design und Style entwickelt haben für Mercedes-Benz. Und die Berliner Fashion Week war ja nur eine von 25 Fashion Weeks weltweit, die Mercedes gemacht hat. Und das ist ein ganz schönes, insofern ein ganz interessantes Thema, weil so wie wir vor 10 Jahren Kommunikation im Fashion-Umfeld gemacht haben, so könnte man heute keine Kommunikation im Fashion-Umfeld mehr machen. Man würde heute auch keinen L'Oreal World Sports Award Gala mehr guten Gewissens machen können. Das war alles, ist alles in einer anderen Lifestyle-Zeit gewesen. Heute ist das alles viel mehr wertegetrieben und hat viel ernstere Hintergründe. Und trotzdem brauchen wir solche Kontexte, um emotionale Kommunikation zu machen. Und insofern würde man heute über Sustainable Fashion eher reden. Und beim L'Oreal eher über die Stiftung. Nichtsdestotrotz ist es ein zeitloses Thema. Fashion gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Und es wird immer ein gutes Kommunikationsumfeld sein.
Absolut. Um da mal ein schönes Zitat von einem ja dann doch international bekannten deutschen Designer, man kann erraten, wer es gesagt hat, zu sinngemäß zu zitieren: Das Problem an der Mode ist nur der Kopf, der rausschaut. Ich glaube, damit kann man dieses Thema auch ganz gut auf die ja auf den Punkt bringen. Natürlich interessiert es uns, natürlich ist Lifestyle, natürlich sind Umfelder spannend. Und das Thema Automotive, last but not least, vielleicht das, was uns alle verbindet. Also zu sagen, ob das der Kunde Mercedes, ob das der Kunde aus dem Wolfsburger, aus dem Stuttgarter Raum oder inzwischen ja sogar in Richtung Südostasien bzw. Asien mit koreanischen Kunden ist. Uns begleitet ja das Thema Automotive und da würde mich einmal interessieren, vielleicht gar nicht am Beispiel der A-Klasse oder des Produktlaunches, das würde man heute auch anders machen, wobei es schon sehr zeitgemäß war, das kann man mal mit etwas Abstand sagen, dort Konzerte, Zielgruppen involvieren, wirklich eine neue Art der Kommunikation zu machen, jetzt bei der neuen A-Klasse 2012. Aber was denkst du denn, wie entwickelt sich das Thema Automobilkommunikation? Wir erwarten jetzt kein strategisches Pamphlet. Wenn du jetzt vergleichst, L'Oreal, Fashion Week, was heißt denn das als Herausforderung im Thema der neuen Kommunikation auch für diese großen Auto- und für die großen Mobilitätsanbieter, wie sie sich dann ja gerne auch in Zukunft nennen und positionieren?
Das ist die große Grundfrage, die du jetzt gerade gestellt hast. Da sind, glaube ich, sehr viele Firmen gerade dran am Arbeiten für die unterschiedlichsten Automobilunternehmen. Aber ich glaube, die großen Marken in der Automobilindustrie, aber auch in den anderen Industrien, die müssen den Spagat finden zwischen einerseits zwischen emotionaler Markenführung, auf der anderen Seite purposeful Markenführung, also wirklich werteorientierte Markenführung und dann aber schon auch aufmerksamkeitsstarker Kommunikation, weil wir müssen ja auch durchdringen mit unserer Kommunikationsbotschaft und das mündet am Schluss idealerweise dann in einem personalisierten Dialog. Und das ist ganz interessant, weil das versucht jetzt gerade jeder, da arbeitet gerade jeder dran, jeder baut seine eigenen Systeme dafür auf. Am Schluss kommt es aber wieder darauf zurück, dass wir die Nähe zum Verbraucher finden müssen. Und in einer informationsgeladenen Welt findet man die Nähe zum Verbraucher einfach nur über Affinitäten. Wir müssen in derselben Welt stattfinden, in der unsere Verbraucher stattfinden. Und dann sind wir wieder in unseren Affinitätsumfeldern und dann sind wir auch wieder in Lifestyle-Umfeldern, mit denen wir uns ja so beschäftigt haben die letzten 20 Jahre.
Mir kommt da gerade das C3, beziehungsweise es wurde dann ja upgegradet zum C5-Modell, kommt mir gerade wieder in den Kopf. Also die Kontexte, der Content und das, was wir im Netzwerk auch dann gerne als, ja, Proof nehmen, um zu sagen, hey, wir haben unsere Arbeit auch systematisiert. Das tun wir bei Nest One ganz auf den Punkt, in dem wir sagen, wir haben das Prinzip der Begeisterung. Deswegen würde ich gerne unseren spannenden Podcast, den wir rein inhaltlich, rein faktisch, rein fachlich, glaube ich, noch Stunden führen können, weil ich finde es wahnsinnig spannend, tauschen uns ja auch sehr, sehr regelmäßig aus. Was sind denn die Dinge, die dich begeistern? Du bist ja auf der einen Seite Berater, Agenturgründer, Unternehmer, aber was ist denn das, was begeistert einen, um es mal mit den Worten zu sagen, von einem Beck, was begeistert einen Frank Schmidt? Was sind die Dinge, die, ich weiß auch, was uns gemeinsam begeistert, wir haben auch Themen, die wir gerade bearbeiten, aber was sind die Dinge, die du jetzt für die nächsten großen Steps und für dich begeisternde Momente für die nächsten professionellen und damit auch ja natürlich privaten Jahre vor dir hast?
Auch eine sehr schwere Frage, deswegen habe ich gerade gezögert. Aber ich glaube, wenn ich das auf den Punkt bringen muss, mich begeistert Veränderung und die Arbeit an Veränderung und Gestaltung. Ich bin keiner, ob weder beruflich noch privat, der mit dem Status quo zufrieden ist, sondern ich suche gezielt die Veränderungen. Deswegen beschäftige ich mich auch beruflich ganz stark mit immer wieder neuen Dingen, bin auch neben meinem klassischen Agenturgeschäft natürlich als so ein bisschen als Entrepreneur unterwegs und investiere in Startups oder entwickle Startups, weil ich einfach die Zukunft gerne noch möglichst lange mitgestalten möchte. Und ich glaube, wir haben in keiner spannenderen Zeit gelebt als zurzeit. Und da dabei sein zu dürfen und noch lange dabei sein zu dürfen, das wäre meine Begeisterung.
Wahnsinn. Also definitiv. Ich freue mich, dass wir das auch zusammen machen, dass wir zusammen diese Begeisterung auch in konkrete Projekte, in konkrete Ideen formulieren. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir. Wünsche dir und uns vor allen Dingen in erster Linie Gesundheit und ganz viel Rock'n'Roll und ganz viel Spaß und freue mich auf das, was vor uns liegt. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Frank. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und wir freuen uns auf euch, euer Nest One Team und danke nochmal, Frank Schmidt.
Vielen Dank.